Jetzt wollte ich euch am Anfang, bevor ich euch verrate, um was es geht, eigentlich geht es heute um ein Versprechen, wo wir schon länger angesprochen haben, aber ich wollte euch mal was malen. Ich war am Freitag, am Freitag musste ich auch malen und da habe ich meine Begrenztheit des Malens gemerkt. Und dann habe ich so gedacht, ja, wenn ich jetzt heute mal, dann habe ich jetzt also nicht den Anspruch, dass das jeder von euch erkennt, was das sein könnte. Es gibt ja auch so Ratesendungen, was könnte was sein. Hat jemand eine Idee, was das sein könnte? Also dazu darf man auch die Maske absetzen und mit mir reden. Ich bin übrigens negativ, also eigentlich bin ich schon positiv eingestellt, aber ich bin negativ, was Corona angeht. Das weiß ich ziemlich sicher. Hat jemand eine Ahnung, was das sein könnte? Ein Beil? Ja, in die Richtung geht's. Ich merke wieder, ja, ich bin einfach nicht der geborene Maler. Das wären meine Söhne. Aber in die Richtung geht's. Also es könnte Beil sein, genau. Was ist so ähnlich wie ein Beil? Ein Hammer, genau. Super, ja, also. Ganz toll, dass ihr mir so helft und mich nicht gleich niedermacht, wenn das mit dem Malen nicht so gut ist. Manches Mal trifft uns das Leben ja wie ein Hammer. So zum Beispiel, wenn dieses Thema, also Teens würde sagen, wenn das Thema Frust im Leben da ist, bei Teen wäre das jetzt zum Beispiel so, er hat Homeschooling, beim Lehrer ist Internet zusammengebrochen, bei ihm geht das Internet und er könnte jetzt den ganzen Tag zocken. Und jetzt kommen die Eltern und sagen, du, nach 2 Stunden drücken wir die Sicherung runter und das ist natürlich Frust. Frust im Leben. Oder es gibt irgendwas im Leben, wo man, ich schreibe es mal zusammen, sonst kriege ich es nicht in den Hammer rein, wo man unzufrieden ist. Man spürt in sich so eine Unzufriedenheit. Und das sind ja eigentlich Sachen, die sind zunächst mal nicht so toll. Und wenn man sowas im Leben hat, also wenn so ein Teen auf einmal merkt, wo ist das Netz? Gell? Also zunächst mal da oben gibt es kein Netz, außer wir haben Spinne hier. Dann hätte man ein Netz, aber ich vermute mal, die sind alle im Winterschlaf. Oder auf Mallorca und man hat Urlaub. Jedenfalls, wenn uns was fehlt und mir unzufrieden werdet und mir dann Gott anklaget und fragt, warum machst du das? Dann sind wir richtig an dieser Stelle, wo wir uns heute im Bibeltext befindet. Und zwar, unser Bibeltext heute steht in Lukas, also Neues Testament, Lukas. Und also Matthäus, Markus, Lukas im Neuen Testament und dann Kapitel 5. Vers 1, folgende, bis Vers 11. Und in diesen 11 Versen, da gibt es jemanden, der unzufrieden ist. Und diese Unzufriedenheit, die kommt zunächst gar nicht so großartig raus, wenn man die ersten 3 Verse von dem Text liest, also Lukas Kapitel 5, Vers 1 bis 3, da spürt man eigentlich gar nicht, dass da Unzufriedenheit da wäre. Im ganzen Gegenteil. Da gäbe es Menschen unter uns, die würden sich total wohlfühlen und total freuen. Also ich nehme mal an, mehr wie einer. Ich lese mal die ersten 3 Verse vor. Eines Tages stand Jesus am See Genezareth und eine große Menschenmenge drängte sich um ihn. Alle wollten Gottes Botschaft von ihm hören. Da sah er am Ufer 2 leere Boote liegen. Die Fischer hatten sie verlassen und waren gerade dabei, ihre Netze zu reinigen. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte, und bat Simon, ein Stück vom Ufer hinauszufahren, so hinauszustoßen. Dann setzte sich Jesus und lehrte vom Boot aus die Menschen. der hat es echt gut gehabt. Der durfte sitzen. Der musste nicht stehen, so wie ich. Der Jesus konnte sitzen und er hat sich diese Szene gut überlegt. Also da ist von Jesus Seite nichts Zufälliges drin. Er hat riesigste Menschenmenge gesehen, die sich um ihn geschart haben. Und wenn man fragt, was war da der Unterschied? Ich würde es mal so auf den Punkt bringen. Also man kann es positiv und negativ sagen. Ich mache zuerst ein positiv und dann ein Negativbeispiel. Die Pharisäer der damaligen Zeit, die Schriftgelehrten, die haben ganz viel Dogmatik gepredigt. Dogmatik, das ist das, wie man sich mit dem Wort Gottes auseinandersetzt, die Quintessenz rauszieht und dann überlegt, okay, so darf zum Beispiel eine Taufe, so darf zum Beispiel ein Gottesdienst oder wie auch immer darf so ablaufen, so darf man beten, so darf man nicht beten. Das ist Dogmatik. Das haben die ganz viel gemacht. Und nur Dogmatik ermüdet. Wenn man jetzt mal aus dem Gottesdienstbereich rausgeht, ich weiß nicht, ob ihr schon mal mit der Polizei zu tun hattet. Also ich habe schon mit der Polizei zu tun gehabt, eigentlich regelmäßig. Ich werde immer mal wieder angehalten und dann Führerschein, Papiere, Ausweis, was haben sie denn so alles im Kofferraum drin und so. Und da gibt's unterschiedliche Menschen, wie die das angehen. Da gibt's Polizisten, die gehen das rein nach der Dogmatik, nach dem Gesetz an. Da hat man wenig Chance. Wenn da irgendwas nicht stimmt, dann gibt's einen Buß. Und dann gibt's Polizisten, die gehen das nach dem Leben an. Das heißt jetzt nicht, dass die ihre Dogmatik, ihre Gesetzgebung nicht auch hinter im Kopf haben, aber die versuchen das der jeweiligen Situation entsprechend anzupassen. Das würde quasi bedeuten, wenn da jetzt jemand gerade von seinem Haus 20 Meter oder 50 Meter oder 100 Meter wegfahren ist, weil er zum Volk oder zur Landi 200 Meter weiter fahren will, um dort, denkt euch irgendwas aus, zu holen, weil er das vergessen hat. Der Polizist hält dich an, und du hast deinen Führerschein nicht dabei, dann kann er entweder sagen, das gibt dir zu Buß, was kostet es, wenn man keinen Führerschein dabei hat, denkt euch irgendwas aus, 50 Franken, 80 Franken, irgendwie so. Oder er kann sagen, okay, du fährst in Anführungszeichen nur 250 Meter, das ist jetzt ein heilsamer Schock, weil du mich siehst, heute lassen wir es durchgehen, das nächste Mal nimmer. Das wäre eine menschliche Abwägung. Er hat trotzdem ein Ausrufezeichen gesetzt. Die meisten würden wieder dran denken, dass sie ihren Führerschein dabei haben und alles ist gut. Und die Theologen der damaligen Zeit, jetzt komme ich zurück auf unseren Text, die haben sehr dogmatiklastig ihr Leben gelebt. Und in dem Moment, wir gucken ja gerade mit den Mickey-Kindern die 10 Gebote durch, wir versuchen die auch für uns anzugucken, wie setzt man das ins Leben um? Dann ist das eine, was da dasteht, und das andere, wie man mit dem lebt. Also heute zum Beispiel, ich weiß es aus gutem Grunde, meine Frau hat es mit mir nochmal durchgesprochen, heute ist dran, du sollst nicht morden. So steht es im Urtext. Nicht, du sollst nicht töten, weil dann wäre jeder Fliegenschlag und Tod, für den wir uns rechtfertigen müssen. Aber im Urtext, im Hebräischen, steht der heimtückische, hinterlistige Mord. Nun ist das für uns Christen ja überhaupt kein Thema, weil das machen wir ja nicht. Also wir gehen nicht aktiv los und bringen irgendwelche Leute um oder überfallen Banken und die uns in die Quere kommen, die mähen wir nieder. Also im Normalfall macht es kein Christ. Bei uns läuft es mehr so auf der Speicherplatte da oben ab, auf der SD-Karte. Da könnte man schon mal den Busfahrer, der uns vor der Nase wegfahren ist und wir wollten unbedingt noch in die ÖV nahe, den könnte man dann schon mal. Oder den Nachbar, die Nachbarin, die uns permanent nachts mit ihrer Waschmaschine am Leben erhält, dass wir nicht einschlafen können. Ich weiß, offiziell ist von 22 bis 5 Uhr in der Schweiz das Waschen verboten in Mietshäusern, aber Ausnahme gibt es immer. Das bringt uns doch auf die Palme und da könnte mir doch am liebsten. Und nun ist die Frage, wie setzen wir das praktisch um? Und das hat Jesus gemacht. Wenn man in Bergpredigt reinguckt, dann hat er die Gebote des Alten Testamentes in der Bergpredigt einfach nochmal ganz, ganz anders umgesetzt. Er ist hergegangen und hat auf der einen Seite gezeigt, was Vergebung bedeutet. Und auf der anderen Seite hat er gezeigt, wie streng die Konsequenz ist. Dass der Mord nicht mit dem Taschenmesser in der Tasche anfängt, dass man zückt und auf jemand losgeht, sondern der Mord beginnt in meinen Gedanken. Da geht's los. Da ist der Punkt. Wenn ich anfange zu denken, dass der andere, mein Gegenüber, ja eigentlich gar nicht wert ist zu leben, weil er ... in meine Augen dessen das falsch gemacht hat. Da fängt's Mord an. Da sind wir Christen, da bin ich als Gerd ein Mörder. Und Jesus hat es drauf gehabt, die Menschen die Botschaft so rüberzubringen, dass sie das verstanden haben. Bis auf einer in dieser Szene. Vers 4 und 5. Anschließend sagte Jesus zu Simon: Fahr jetzt weiter hinaus auf den See und werf deine Netze aus. Der hat das Problem nämlich gekannt. Jesus wusste ganz genau, dieser Simon, der war auf dem See, der war Berufsfischer, der hat auch davor gelebt, dass sich Fischle im See Genezareth vermehrt, dass er die praktisch mit seinem Netz fängt, dass er die dann verkauft und das war der nach Abzug von Lohn und von all dem, was sonst noch so weggegangen ist in der damaligen Zeit, die Römer, die haben ja auch mit vollen Händen gern das Geld genommen. Das war dann sein Gewinn. Und an diesem Tage hatte er null Gewinn, weil er keinen Fisch gefangen hat in der vergangenen Nacht. Weil er seine Netze geflickt hat und jetzt musste er für Jesus auf den See ausfahren. Er konnte zwar seine Mitarbeiter beobachten, vielleicht hat er auch ein bisschen rumgefuchtelt, wenn die nicht schnell genug geschafft haben. Aber er konnte sie an dem Tag nicht aus dem aktuellen Fang bezahlen, sondern er musste sein Sparbüchle nehmen und musste von dort was runternehmen. Sein Sparstrumpf von unter vom Bett nehmen. Und jetzt kommt so ein, für ihn, aus seiner Sicht, so ein Theoretiker daher und sagt: Ah, du Simon, jetzt hast du super zugehört und als Belohnung fährst du jetzt raus und versuchst mal am Tag Fische zu fangen. Es gibt Fischsorten und ich vermute, die haben da im See Genezareth zur damaligen Zeit gelebt, die sind lichtscheu. Also es gibt Fische, die brauchen das Licht und es gibt Fische, die brauchen das Licht und es gibt Fische, die sind lichtscheu, die gehen, wenn es hell wird, nach unten. Und wahrscheinlich hat es damals im See Genezareth mehr Fische gehabt von der Sorte, die dem Licht nach unten geflüchtet sind. Und das hat der Simon gewusst, deswegen war klar, tagsüber brauche ich das gar nicht erst anfangen, da kann ich mit meiner Frau einen Kaffee trinken, aber da brauche ich keine Netze auswerfen. Das geht gar nicht. Und wenn ich das machen würde, dann wird sich alle Welt über mich amüsieren und wird mich belächeln. Und jetzt merkt der Simon, mit was für einem Theoretiker er es zu tun hat. Er merkt, dieser Jesus, der hat ja überhaupt keine Ahnung, was auf dem See Genezareth so abgeht. Der hat wahrscheinlich noch nie außer Angelrute das professionell betrieben. Und deswegen sagt er zu ihm: Herr, wir haben doch die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Eigentlich geht gar nichts. Hey, die Leute drüben, die fangen schon so an, so ein bisschen, vielleicht kennt ihr das im Hindergrund, man macht so einen ersten Witz Und die erste fangen so an, so seicht zu lachen. Und dann weiß man, man muss nur einen zweiten drauflegen und irgendwann kommen sie dann in Schwung und dann ist Gelächter groß. Und so war das da auch, dass sie gesagt haben, hey, gut reden kann er. Aber in der Praxis, hey, da fehlt ihm nur so ein bisschen die Pace auf der Straße. Da kommt es noch nicht rüber, was er sagt. Jetzt sagt es aber nicht irgendjemand zum Simon, sondern es war unser Herr und Heiland selber. Jetzt zu sagen, als Simon, also du auch Herr, ich kenne mich auf dem See ein bisschen besser aus. Du kannst besser reden wie ich und ich kann besser Fische fangen wie ich. Ich bleibe hier und du redest und dann passt es. Das wäre wahrscheinlich in der Situation für ihn ein bisschen ungut gewesen. Deswegen hat er sich so eine Art Freikarte genommen und hat zu ihm gesagt, aber weil du es sagst, das ist jetzt mein Freikarte, weil du sagst, will ich's tun. Das ist die erste Möglichkeit, wie man diesen Satz deuten kann. Weil du sagst, bin ich aus dem Schneider vor den Leuten, die belächeln dann nicht mich als Petrus, sondern dich als Jesus, wenn es nicht funktioniert. Die werden dann sagen, guter Dogmatiker, schlechter Praktiker, schlechter Ethiker. In der Praxis sieht es nämlich nicht so gut aus. Und wenn man weiter guckt, dann geht Jesus gar nicht großartig darauf ein. Er lässt die Szene einfach laufen. Und die gehen raus mit ihren Boote. Wo habe ich meinen schwarzen Stift? Die gehen raus mit ihren Boote. Also ob die jetzt wirklich exakt so ausgesehen, weiß ich nicht. Ich habe es mal recherchiert. Was ich gefunden habe, war, wie die Philister Boote baut haben. Das habe ich gefunden. Aber was die da so exakt für Boote kettern, also wie die ganz exakt ausgesehen, die haben schon in etwa so ausgesehen, aber ganz exakt. Die hatten auch hier so ein Dings, dass man Maschnei machen kann. Und sie hatten ein paar Löcher zum Rudern, um das Ruder rauszustecken. Jedenfalls ist der Simon Petrus mit seinem Frust und seiner Unzufriedenheit in sein Boot reingestiegen, hat sein Netz genommen. Da ist Netz. Also in Wirklichkeit hat er es richtig zusammengelegt, damit, wenn er es auseinanderzieht, damit es sich nicht verknotet. Aber ich stelle mir das jetzt so vor, der hat es da einfach reingeschmissen und hat gedacht, komm, das passt schon. Und dann ist er mit der Befreiung. Jesus kriegt auf jeden Fall was ab, entweder das Lob oder das Lächeln und seinem Frust, seiner Unzufriedenheit ist er auf den See ausgefahren. Ich habe ja nichts gefangen und jetzt werde ich auch nichts fangen. Und dann möchte ich einen Einschnitt machen für unser Leben. Jeder von uns hat schon mal Unzufriedenheit und Frust in seinem Leben gehabt. Und manches Mal kommt es auch von Gott. Gott sieht in uns eine gesunde Unzufriedenheit und einen gesunden Frust in unser Leben ein. Und jetzt lege ich noch einen drauf, damit es euch richtig heiß wird. Also jetzt kommen die Kohle ins Feuer, vorher haben wir das Holz reingeschmissen. Manches Mal macht es Gott sogar ganz bewusst. Und wenn du es nicht mehr spürst, dann würde ich dir ernsthaft empfehlen, schmeiß Kohle rein und nicht nur Weichholz in dein Lebensfeuer. Ganz wichtig. Schmeiß Kohle rein in dein geistliches Lebensfeuer. Weil diese Unzufriedenheit, die hat ihn ja auf der Seen austrieben. Er hätte ja auch zu Jesus sagen können, du auch Herr, mein Sparbüchle, das ist so voll, die müssen immer Blatt nebeneinlegen, damit sie die Nulle hinter vor und nach dem Komma nur anfügen können. Ich habe so viel, ich brauche eigentlich gar nicht mehr hinausfahren. Ich stehe da drüber. Also schön von dir, dass du mich da hinausschickst, aber meine Arbeiter, die kann ich eigentlich 2 Jahre voraus zahlen, es passt alles. Nein, er hat einen Frust und eine Unzufriedenheit gehabt, weil er nicht von der Hand in den Mund, aber knapp davor gelebt hat. Die waren nicht reich, aber sie konnten leben. Sie hatten das, was sie gebraucht haben. Und dieser Frust, diese Unzufriedenheit, die hat ihn letzten Endes auch bewegt. Und es darf uns auch in unserem Christsein bewegen. Wenn uns was nicht gefällt, dann ist das Schlimmste in unserem geistlichen Leben, zu sagen, ich mache einen Deal mit meiner Unzufriedenheit. Irgendwie kriegen wir das hin. Das sind nämlich ganz oft faule Kompromisse. Da gibt es so ein Möbelstück, das heißt lange Bank, dann schiebe ich meine Unzufriedenheit dahin, ganz weit weg, so wie man das jetzt auch machen müsste mit Social Distancing, nennt sich das ja so schön im Fachgebrauch. Nein, mit einem Meterstab und schiebe das weg. Oder mir begieße es hochprozentig. Oder mir gehen nachts nochmal zum Kühlschrank und googelt, ob man das mit einem Stück Fleisch oder mal lecker Joghurt oder was auch immer. Manche Leute machen das auch mit der Firma aus Bonn. Hans Riegel, da kriegt man das auch ganz gut verbacken. Also Haribo, so heißt der Typ. Hans Riegel aus Bonn, Haribo. Also man kriegt es irgendwie auch weggeschoben. Aber wenn du einen geistlichen Frust und eine Unzufriedenheit hast, dann stell dich dem. Dann mach dich auf und stell dich dem. Das macht nämlich hier der Simon. Und letzten Endes hat er die Freikarte, dass Gott zu ihm sagt, ich beauftrage dich. Das heißt, Gott sagt zu dir, wenn es nicht funktioniert, bist nicht du der Schuldige, sondern ich. Das ist deine Befreiung in deinem Leben. Wenn ich dich beauftrage, sagt Gott, und es funktioniert nicht, dann nehme ich die Schuld auf mich, sagt Gott. Dann ist es meins. Ich habe dich beauftragt. Ich, Jesus, habe dich, Simon, beauftragt, dass du da rausfährst. Und dass du ganz praktisch das Vertrauen zu mir lernst. Über Unzufriedenheit. Und dann im Vers 6, 7 steht, sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen begannen. Da wird es jetzt deutlich, dass der Simon Petrus kein reicher Fischer war, sondern eher ein armer Fischer, weil hätte er gute Netze gehabt, hätte es nämlich kalt. Er hat also beim Billigheimer eingekauft. Er hat also nicht beim Fachmarkt eingekauft, sondern im Billigbaumärkle. Vielleicht war er sogar ein Schweizer und hat sich gesagt, komm, das kaufen wir bei die Deutsche, da ist es billiger. Da holen wir das. Leget's einfach ins Auto hinein, fahrt über die grüne Grenze drüber und dann passt es schon. Und als er dann am Fischen war, hat er gemerkt, Germany ist nicht mehr das, was mal war, kommt da alles da aus Nordkorea und China. Hebt nämlich wirklich gut. Also, und was fehlt jetzt auf meinem Bild? Jetzt habe ich euch abgelenkt vom Text. Was fehlt auf meinem Bild? Was? Das volle Netz, ja. Und was fehlt noch? Fische. Und was fehlt noch? Der Kescher, ja. Das zweite Boot. Er hat ja im Text sagt, es waren so viele Fische, dass sie die anderen, also da musste er dann die anderen noch holen und sagen, hey, wir haben das gefangen, mein Netz ist kaputt, aber kommt mal und helft mir, weil mir kriegt gar nicht alles in euer Boot. Nein, so viele Fische waren das. Ich glaube, die Fische, die waren not amused, dass das so ein cooler Fang war. Die waren jetzt nicht so gut drauf. Aber einer hat eine Lebenserfahrung gemacht, der Simon. Der Simon hat eine Lebenserfahrung gemacht und diese Lebenserfahrung war, Jesus ist kein Theoretiker. Jesus ist keiner, der nur die Buchstaben so hindreht, wie er es braucht. Gell? Das können ja unsere Politiker, egal ob das in Österreich, in Deutschland oder in der Schweiz oder noch viel schlimmer in China oder sonst wo ist. das Wort so hinzudrehen, wie er es braucht, der Politiker. Nein, er hat auf einmal gemerkt, das, was Jesus sagt, das hat nicht nur Hand und Fuß, sondern darauf kann ich mich verlassen. Darauf kann ich vertrauen. Und darum geht's. Sich auf die entscheidenden Punkte im Leben mit dem Heiland wirklich verlassen zu können, da wirklich drauf vertrauen zu können und zu wissen, das, was er verspricht, das hält er auch. Spontanes Beispiel. Jetzt bist du dran, Inkeri. Was letzte oder vorletzte Lied, wo du gesagt hast, das haben wir früher ganz viel gesungen und jetzt nimmer. Gell? Das ist ein Versprechen Gottes, auf das man wartet. Und ich kann euch garantieren, weil Gott gesagt hat, dass es eintrifft, dass es eintreffen wird, dass es vielleicht für der eine oder andere ja so greifbar ist. Für den Petrus war es äußerst greifbar. Für die Fischler übrigens auch, aber vor allem für den Petrus. Da war es äußerst greifbar. Das Vertrauen, wo da rausgekommen ist. Genau, und jetzt kommen wir nämlich zu dem entscheidenden Punkt. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus nieder und rief: Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Auf einmal hat er kapiert, auf diesen dreieinigen, lebendigen und heiligen Gott, den, wo die Jude so nie aussprechen würdet und so schreiben würdet, auf den ich Verlass. Also dem kann ich wirklich vertrauen. Das ist was, wo der Buchstabe ins Leben reinkommt. Das ist was, wo ich es erfahre. Und er hat so stark erfahren, dass das Auswirkungen auf seine Seele hatte, weil er nämlich gemerkt hat, hey, der ist wirklich gut und ich nicht. Der Jesus kann wirklich vor Gott bestehen, das kann ich nicht. Ich bin der Petrus, der guckt, wie man das so geschäftlich durchbringt und der unter an seinem Boot seine schmutzigen Dinge hängen hat, die besser niemand weiß, nur ich. Und jetzt wird ihm bewusst, hey, vor diesem Mann kann ich nicht bestehen. Ich, Simon Petrus. Das kann ich einfach nicht. Das ist zum ersten Mal einer, der ist Gott und Mensch. Der ist Heiland, Hirte und Richter. Er ist beides. Und vor dem kann ich nicht bestehen. Er und alle anderen Fischer waren erschrocken und erstaunt über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die mit Simon zusammenarbeiteten, denen ist durch Mark und Bein gefahren. Die haben in ihrem Innersten gefühlt, wer Jesus ist. Da war diese Unzufriedenheit da. Und das Tolle an dieser Unzufriedenheit ist, die hat das Herz schon mal geöffnet. die hat's aufgesprengt. So kann's nicht weitergehen. Ohne Fische im Boot, da kann ich meinen Laden dicht machen. Da war schon mal eine Explosion da. Und durch diese Explosion kann Jesus in dieses Herz von dem Simon Petrus, von dem Johannes und von dem Jakobus und vielleicht auch bei dir und bei mir nahesprechen. Da kann er kommen und kann sagen, du, ich möchte gern dein Herz erreichen. Wer sein Herz für Jesus nicht öffnet, verpasst das Tiefste in seinem geistlichen Leben. Für den ist Glaube nur etwas, wie Wasser, wo eine Turbine antreibt und wo man es gemütlich hat, weil das Lämpchen leuchtet und man was lesen kann. Für den ist Glaube nicht mehr als Dogmatik. Ich lese was und lege das theoretisch aus. Aber Jesus möchte, dass unser geistliches Leben in unserer Praxis, in unser Alltag übergeht. Und das ist passiert durch die Praxis. Durch das, wie er angesprochen worden ist. Petrus hat das Entscheidende gemacht. Er ist zu Jesus gekommen und hat gesagt, Heiland, so bin ich. Das ist mein Leben. Ich passe nicht zu dir, aber ich knie vor dir nieder. Und jetzt kommt Jesus nicht und sagt, hast du schon immer gewusst, du bist ein falscher 50er, du hast die Leute übers Ohr, du verkaufst 3 Tage alten Fisch für frisch. Nein, Jesus sagt, du brauchst vor mir, Jesus, keine Angst zu haben. Solange du weißt, dass ich der bin, der dein Leben neu macht. Und solange du weißt, wo du hinkommen musst, um Vergebung zu kriegen, läuft was richtig in deinem Leben, nämlich das Entscheidende. Das maximale Entscheidende läuft dann richtig. Und jetzt kommt's. Jesus hat auch versucht, Dogmatiker auf seine, von dem, was ihn bewegt, was das Entscheidende ist, Vergebung und Auferstehung, damit betraut zu machen. Im Jüngerkreis wird niemand genannt, dass auch nur einer von den Schriftgelehrten bei ihm mitgezogen ist, im engeren Kreis berufen worden ist. Nee, es waren Menschen, die sich ihrer Schwachheit bewusst waren. Es waren Menschen, die sich ihrer Begrenztheit bewusst waren. Es waren Menschen, die aus einem ganz normalen Alltag gekommen sind. Und die sich für eine geistliche Aufgabe haben berufen lassen. Es waren Menschen wie du, wie sie. Ich meine, ja, heute auch ein paar Gäste da, deswegen wie sie. Und Jesus sagt, fürchte dich nicht. Du wirst von nun an keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Also Luther übersetzt ja, du wirst für mich Menschen fischen. Ich finde es hier ein bisschen aktueller formuliert, sondern Menschen für mich gewinnen. Jetzt hat der Petrus nicht mit Jesus einen Angelschein gemacht und auch Jesus hat nicht gesagt, so jetzt gehst du mal nach Basel und da studierst du mal 5 Jahre und wenn du dann deinen Bachelor hast, dann bräuchst du eigentlich nur einen Master. Aber noch besser wäre, wenn du eigentlich ein DR mit Punkt vor deinem Namen hättest, dann darfst du wiederkommen. Nein, Jesus sagt, komm mit und lerne in der Praxis. Komm mit und gib den Menschen, die Gott dir aufs Herz legt, gib denen die Einfachheit der Bibel weiter. Gib denen das, was dich jeden Tag im Glauben rettet. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Ohne Vergebung geht's nicht und ohne Vertrauen geht's auch nicht. Aber lege ihnen nicht auch nur die Bürde auf. Ja, aber hey, das hier sollte man doch gefälligst. Nee, die Basics sind genug. Und das Interessante an dem Text für mich ist noch zum Schluss, und dann ist ein Break. Sie brachten die Boote an Land, ließen alles zurück. Ich füge jetzt was ein, das steht nicht da. Der Schwiegervater musste sich in Zukunft um die Geschäfte kümmern und der Vater. Und Petrus, Johannes und Jakobus gingen mit Jesus mit. Da ist eine Güterabwägung gewesen und die haben gesagt, sorry, Fisch stinkt, nee, die haben gesagt, hey, es ist viel wertvoller, für Jesus da zu sein. Es ist viel wertvoller, das andere Menschen weiterzugeben, weil der Fisch ist innerhalb von 3 Wochen auch in deinem Kühlschrank, es sei denn, du hast einen eingefroren kaputt, dann fängt er an zu stinken. Aber das hier, das hat Ewigkeitscharakter. Das hält durch bis zum Schluss. Amen. Das war die Theorie von heute. Jetzt kommt die Praxis. Ihr kennt mich, ich bin eine fiese Socke. Nee, ich bin einer, der Predigt immer auch versucht, in die Praxis umzusetzen. Das mag für einen oder anderen jetzt schon fies sein, wenn ich so ein Schild hochhalte. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern, wir hatten einen Gemeindeaustausch vor etlichen Wochen. Und da habe ich euch was vorgestellt. Und dann hat der Uli gesagt, könnte man da nicht eine Postkarte draus machen. Und da ist sie. Eine Green Card habe ich sie genannt. Und ich habe uns Green Card Beter genannt. Beter, die sich ein Herz fasset und sagt, hey, das, was der Simon Petrus da erlebt hat, das wäre doch cool, wenn das meine Nachbarin, mein Nachbar, wenn das meine Freundin, mein Freund, wenn das mein Arbeitskollege erleben wird. Jetzt hängt der Hammer schon wieder gleich so oben. Oh, ich muss missionieren gehen. Nein. Nein, das musst du nicht. Ich will das Prinzip nur kurz erklären. Um das überhaupt zu machen, braucht es eine Offenheit von dir. Wenn du das gar nicht machen willst, dann ganz ehrlich, lass die Karte liegen. Wenn du allerdings ein offenes Herz hast oder wenn du willst, dass Gott dein Herz öffnet, dann rede mit Jesus darüber. Das ist der erste Schritt. Red mit Jesus darüber, ob das dein Weg ist. Und ich würde sagen, ja, das könnte dein Weg sein. Und der zweite Schritt ist, wenn deine Offenheit dafür da ist, dann rede mit Jesus darüber, dass er dir Person aufs Herz legt. Und dann schreib dir die Person dahinter oder auf irgendwo drauf, damit du den Namen nicht vergisst. Und dann fang an, für die Person zu beten. Nicht mehr. Bet einfach für die Person. Und zwar nicht 3 Stunden am Tag, sondern du sitzt in deinem Auto, stehst an der roten Ampel, Stoßgebet 15 Sekunden. Du stehst im Mikros, in der Warteschlange oder beim Volk, Coop, was auch immer. Ihr müsst nicht zu Aldi oder Lidl gehen, das passt schon. Du stehst in der Warteschlange, send doch einfach ein Stoßgebet für die Person. Und der nächste Schritt ist, fang doch an, für die Person zu beten, dass auch ihr Herz aufgeht für den Heiland. Fang doch an, dass dieses Herz von der Person aufgeht und sich öffnet für Jesus. Und dann kommt der Schritt, ja, dann wird's mehr. dann bet doch dafür, ob sich eine Gelegenheit für dich ergibt, wo du einfach mal über Baumschneide, über Ölwechsel, über Einkaufe, über Hundekacke auf dem Gehweg mit ihr reden kannst. Ich sage bewusst solche Sachen. Einfach mal natürlich ins Gespräch kommen. Nicht gleich, du, ich hab dir da die 10 Gebote, die solltest du unbedingt einhalten. Einfach mal diese natürliche, normale Smalltalks. Und dann versuch doch mal dafür zu beten, das wäre dann wieder ein nächster Schritt, ob sich mal etwas auf einen Kaffee ergibt. Dass man einfach mal miteinander redet. Und so die absolute Spitze ist, dafür zu beten, ob sich bei der Person durch die Öffnung von ihrem Herz eine Beziehung zu Jesus ergeben könnte. Dass das so ein gegenseitiger Fluss werden könnte. Für mich als Gerd reicht eine Person. Ich weiß, es gibt Ambitionierte, die sagen, oh, da muss man dann aber auf jeden Fall 3 oder 4 oder so. Ich würde sagen, wir fangen ganz klar an. Wir machen das realistisch. Erstmal Frage und eine reicht. Das Schild hänge ich hinten hin. Und jeder, wo möchte, kann so eine Karte mitnehmen. Ich werde nicht hinstehen wie die Pharisäer und gucken, was ihr in der Opferstock nachschmeißt. Übrigens, der ist bei uns draußen vor dem Ausgang. Gell? Nur so nebenbei, da steht sowieso niemand und zählt mit. Nee, wir haben da so eine Einheit drin, mit so einer Waage drin. Und wenn das nicht stimmt, geht Tür nicht auf, kleiner Joke. Das war jetzt ein Witz. Aber wir haben das wegen Corona da draußen hingemacht. Also, einfach, dass man nicht einschlaft. Und wir fangen klein an und mir würde immer mal wieder die Möglichkeit dazu geben, dass wir uns zum Beispiel im Lobpreis und Gebetsabend oder im Gesprächskreis, dass wir uns da, wer will, ganz wichtig, wer will, dass wir uns mal austauschen. Und wenn jemand denkt, mag ich nicht, einfach ruhig sein. Jetzt bin ich auch ruhig. Ich bin nachher nur da, ganze Ecke nur da, wahrscheinlich länger wie die meiste. Da kann man nochmal fragen. Und da ist sicherlich auch noch nicht alles klar drüber. Deswegen einfach nochmal nachhaken, einfach nochmal nachbohren und einfach nochmal gucken, was ist möglich. Aber es könnte uns helfen, unsere Unzufriedenheit, dass vielleicht nur ein paar Stühle bei uns leer sind, umzusetzen, in, wir brauchen ein zweites Boot. Wäre doch cool, oder? Dann bete ich noch. Heiland, uns ging's echt lang. Danke, dass du uns trotzdem Konzentration geschenkt hast. Danke für den Text in Lukas 5. Und ich möchte dir vor allem dafür danken, dass du dem Simon Petrus damals aufgeholfen hast von den Knie. Dass du ihm vergeben hast und dass du ihm aus dieser Unzufriedenheit ein völlig neues Leben und eine Lebensperspektive geschenkt hast mit dir. Das ist der Hammer. Das ist einfach so mega stark. Und das kannst du auch bei uns machen. Amen.